Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und die sagt, herzlichen guten Morgen, willkommen zu einer Stunde Müll sammeln. Ja, tatsächlich, das meine ich, meine ich eigentlich ernst. Wir reden in dieser Stunde übers Müll sammeln und wenn Sie dann das nächste Mal auf der Straße irgendwas finden, dann können Sie das aufheben und in den Papierkorb legen. Und dann haben wir nämlich schon was gewonnen, animiert zum Müllsammeln. Genau das tut unser Gast, Christian Stock, der animiert Leute zum Müllsammeln. Aber das nicht alles. Auf seiner Webseite beschreibt er sich so, ich lese mal vor, ich bin seit 13 Jahren ausgebildeter Gesichtsverleiher und habe von Kinofilmen über Werbespots, TV-Filmen und Serien schon so ziemlich alles gedreht, was man als sprechendes Requisit machen kann. Ich begrüße den Schauspieler Christian Stock. Hallo, Herr Stock.
Herzlichen guten Morgen auch von mir.
Schauspielerei ist ja schon mal nicht so ganz gewöhnlich, aber ohne Auftrag den Dreck anderer Leute wegmachen, das ist ja, finde ich, fast noch ungewöhnlicher. Deswegen will ich auch damit mal beginnen. Auf dem Weg ins Kölner Studio, da sitzen Sie nämlich jetzt. Herr Stock, haben Sie da Müll gefunden und entsorgt?
Natürlich.
Da ehrlich, haben wir auch
großen
schon wieder?
Ja, also in Köln haben wir den großen Luxus, dass überall Müll liegt. In Berlin sieht es sicherlich genauso aus, das weiß ich aus Erfahrung.
Irgendwas Besonderes heute Morgen dabei schon?
Nee, das übliche Verpackungsmüll, Coffee-to-go, Becher, Papier oder auch Corona-Masken, Kippenstummel.
Haben Sie immer Handschuhe an?
Ja, ich habe immer ein paar Handschuhe dabei und eine Greifzange meistens auch.
Zu Gast ist heute Christian Stock, Schauspieler und Gründer der Krake, also K-R-A-K-E. Herr Stock, übersetzen Sie mal. Was heißt
das
Krake?
Das steht für Kölner Rheinaufräumkommandoeinheit.
Also richtig gut durchorganisiert, ne?
Ja,
Aufräumkommandoeinheit. Sie haben das Kommando?
Genau. Sozusagen. Ich bin der Gründer und erste Vorsitzende. Wir sind seit 2 Jahren auch ein eingetragener Verein. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal erster Vorsitzender eines gemeinnützigen Vereins werde. Das ist so deutsch. Aber jetzt ist es so gekommen.
Wie viele Mitglieder haben Sie?
Knapp 300, über 300 mittlerweile, ja.
Über
plus halt Social Media, Facebook, da sind noch einige tausend dabei, ja.
Und wie viel kommen immer zu so einem Aufräumkommando?
Das ist ganz unterschiedlich, das kommt natürlich auf den Standort an, wo wir sind, wie das Wetter an dem Tag ist, welcher Wochentag und so weiter. Aber man kann so sagen, zwischen 40 bis 90 Personen im Durchschnitt.
Ja. Und wie läuft das dann? Also Sie haben das jetzt meinetwegen bei den Social Media verbreitet, also morgen ist wieder...
Genau.
Ist übrigens tatsächlich ja so, ne?
Morgen ja, tatsächlich. Wieder. Morgen sind wir wieder unterwegs in Köln an den Bollerwiesen ab 13 Uhr. Das wird sehr schön. Wir kündigen das immer auf Facebook, Instagram und auf unserer Homepage an. Ne, über Newsletter verpasst man nichts. Das ist meine Empfehlung auf krake.köln. Ach, habe ich die Werbung auch schon gemacht. Sehr gut.
Ja.
Und dann gibt es eine kurze Einweisung meinerseits. Ne, die Begebenheiten sind halt immer ein bisschen anders. Ich weise auf Gefahren hin, wie lange wir sammeln.
Was sind das für Gefahren? Was gibt es für Gefahren?
Wenn man zum Beispiel direkt am Rheinufer ist, dann gibt es manchmal große Steine, die rutschig sein können. Ne, ich will ja nicht, dass die Leute sich die Gräten brechen. Mhm. Oder man findet auch gerne mal Glasscherben oder Spritzen oder sowas. Ne? Das ist natürlich dann gefährlich, da muss man aufpassen.
Was wird gefunden? Was wird gesammelt? Ich habe
alles.
Was von E-Scootern gehört.
Wir finden alles. Es gibt nichts, was wir nicht finden. Und letzte Woche, am Mittwoch, war ich wieder im Rhein. Das ist nicht zur Nachahmung empfohlen, liebe Kinder.
Sie gehen tauchen?
Ja, sozusagen. Also ich hab einen Tauchschein, ich bin auch Taucher. Aber ich kann nur bei Niedrigpegel in den Rhein gehen. Das, alles andere wäre lebensgefährlich. Also es ist so schon lebensgefährlich, aber ich kann da nur auf Sicht tauchen. Und der Rhein ist halt eine trübe Plörre, da sieht man nichts. Wenn ich jetzt gezielt nach E-Scootern tauche, in Anführungszeichen, dann brauche ich Anweisungen von oben. Da habe ich dann noch 2, 3 Leute aus meinem Verein, den Jan und den Franz. Super Typen, Gruß an der Stelle. Die navigieren mich dann von oben, weil die sehen dann von oben die E-Scooter durchs Wasser durchschimmern.
Mhm.
Und dann bewege ich mich dahin und kann die dann bergen und die ziehen das dann hoch.
Also E-Scooter werden gefunden. Ja. Was das im Rhein? Sie suchen also an den Wiesen, am Rhein entlang. Sie suchen im Rhein. Was gibt's noch? Wie viel Kilo werden da so rausgeholt bei so einem Termin?
Das ist ganz unterschiedlich. Gestern zum Beispiel war ich unterwegs am Tanzbrunnen in Köln bis zur Zoobrücke rechtsrheinisch. Da haben wir 106 Kilo gesammelt. Also das geht ganz schnell.
106 Kilo.
Ja, mit 20 Leuten einfach mal so 2 Stündchen. Das geht ganz schnell. Und wie gesagt, es gibt in Köln sogar ein Naturschutzgebiet, das regelmäßig vom Hochwasser überschwemmt wird. Da haben wir in einer Eintagesaktion mit 100 Leuten 3,7 Tonnen rausgeholt.
In so. Einem Naturschutzgebiet, ach so, weil es aber überschwemmt wird,
genau,
weil der
Rhein
halt alles immer ablehnt.
Ja, da geht jetzt keiner rein, um Party zu machen. Die Stellen gibt es natürlich auch. Aber das ist jetzt alles nur angeschwemmter Müll. Zum Beispiel auch aus dem Ahrtal, Flutkatastrophengebiet letztes Jahr. Das war natürlich auch sehr krass. Da haben wir auch, also wir reden hier nicht mehr von Kilo, sondern von Tonnen, die wir da bergen.
Ja, sagen Sie mal, aber jetzt, Sie sind ja nun eine private Organisation. Mhm. Eigentlich müsste das doch, gibt es doch dafür auch dann die Abfallwirtschaft.
Ja, mit denen arbeiten wir auch zusammen. Mhm. Also die AWB in Köln, die werden ja von der Stadt Köln beauftragt. Die stellen uns zumindest kostenlos Handschuhe und Müllsäcke zur Verfügung und holen natürlich auch den Müll ab. Das ist nicht selbstverständlich. Das funktioniert in anderen Kommunen nicht so reibungslos. In Köln funktioniert auch nicht alles reibungslos, muss man sagen, aber das funktioniert.
Ah ja, also dann wird da der Müll abgeholt. Sie müssen das auf jeden Fall dann nicht auch noch auf eigene Kosten irgendwie entsorgen. Handschuhe,
ja, Säcke sind da.
Müllzangen, Sie haben eine?
Ansonsten? Die haben wir aus Eigenbestand. Da haben wir einen netten Sponsor, der sitzt in Halver im Sauerland.
Und der spendet
genau, die kommen auch morgen. Morgen haben wir so ein kleines Sponsoren-Müll-Clean-up. Und da bekommen wir dann immer ein paar Greifzangen.
Und wer sammelt so mit? Was sind das so für Leute?
Das ist bunt gemischt. Alle Gesellschafts-, Altersschichten, kulturelle, es ist alles dabei. Von Kleinkind bis zum Rentner ist alles dabei, wirklich. Anzugträger, Hausfrauen, ich möchte jetzt nicht gendern, aber ne, Studenten, Kinder, Schüler, ein bunt gemischter Strauß.
Ich habe Sie in einem Ihrer Videos sagen hören, Kontaktbörse sei eigentlich ein Dreck dagegen.
Ja, es ist so. Also an alle Single-Männer da draußen, wir haben 70% Frauen, die kommen. Und das sind auch in den allermeisten Fällen wirklich nette Personen. Und ich spreche aus eigener Erfahrung, denn ich habe meine Freundin beim Müllsammeln kennengelernt. Und wir sind seit 5 Monaten Eltern.
Sie sind seit 5 Monaten Eltern, also auch so weit kann das Müllsammeln ins Leben eingreifen. Das ist ja eine romantische Geschichte.
Ja, kann es sein. Es kommt immer darauf an, was man draus macht.
Ja, apropos, was man draus macht. Sie machen aus dem Müll ja sogar noch mehr, ein Müllseum nämlich. Was stellen Sie aus?
Es gibt so ein paar Exponate, die wir finden, die halt wirklich besonders spektakulär sind. Entweder sind es so, weiß nicht, so alte Prilflaschen aus den 70ern oder sowas. Oder eine Raider-Verpackung. Ne? Man kennt das ja noch, bevor es Twix
gibt's ja eben nicht mehr, genau.
Richtig. Und das sind so Zeitzeugen und gleichzeitig Mahnmale, finde ich.
Wollte ich sagen, weil die eben immer noch erhalten sind. Ne?
Richtig, offenbar. Genau. Da kann man sehen, so eine Plastikflasche, die braucht halt 450 Jahre, bis sie sich zersetzt. Die wird uns alle überleben. Und das möchte ich den Menschen bewusst machen, dass sie einfach ein wenig reflektierter mit ihrem Müll umgehen und ihn anständig entsorgen und nicht in der Pampa.
Mhm. Apropos anständig entsorgen, es gibt spezielle Kippensammeltage. Mhm. Jetzt habe ich ehrlich gesagt gedacht, dass so eine Kippe verrottet.
Ja, das denken halt viele RaucherInnen. Viele denken halt, es besteht aus Watte. Ne? Ist ja nicht so schlimm, mein Gott, schnipse ich mal schnell eben weg oder aus dem Auto, aus dem Fenster. Passiert mir an jeder Ampel. Ich werde meistens, oh Gott, das ist ganz, ganz schlimm für mich. Aber das ist mein Problem in dem Moment. Die wenigsten beschäftigen sich halt mit dem Müll, den sie produzieren. Und bei Rauchern ist es so, ein Kippenstummel besteht nicht aus Watte, sondern aus Zellulose. Acetat. Das ist ein furchtbares Wort.
Acetat.
Ja, genau. Acetat hört sich schon an, das kann nicht gesund sein. Das sind Plastikfasern im Grunde. Kippenstummel besteht aus Plastik. Das ist das eine. Es dauert 5 bis 12 Jahre, bis es sich zersetzt. Nicht verrottet, sondern zersetzt. Das heißt, die Oberfläche wird größer, das wird im Grunde nur mehr. Und das richtig Gefährliche sind natürlich auch die ganzen Giftstoffe, die gebündelt in diesem Filter drin sind. Das sind Schwermetalle, Nikotin natürlich, Phenole, alles Mögliche. Das ist wasserlöslich, ein Regenschauer, zack, 1000 Liter Grundwasser verseucht.
1000 Liter Grundwasser verseucht. Ja. Da hört man jetzt mal so, also wie ernst das ist, weil Sie sind ja schon so ein sehr fröhlicher Typ, scheint mir. Also das Thema, und wir haben ja gehört, Kontaktbörse muss nicht immer so bierernst behandelt werden, sondern kann direkt auch Spaß machen, aber hat natürlich diesen fürchterlich ernsten Hintergrund. Und vor allem, Sie haben es vorhin auch so ein bisschen nett gesagt, Sie haben in Köln den Vorteil des Müllsammeln, geht nie zu Ende, es ist nie vorbei, beim nächsten Mal liegt garantiert wieder was da. Aber
richtig.
Ist das nicht furchtbar frustrierend?
Ja,
ganz ehrlich?
Ist es natürlich. Aber wir versuchen positiv zu denken. Wenn wir jetzt das Ganze hier fast jeden Tag machen würden und dabei noch mit negativen Gefühlen, dann würden wir uns selbst kaputt machen. Ja, dann gehen wir nach Hause und tragen das noch mit und verfolgt uns in den Träumen und so. Das Thema ist natürlich mies und traurig, aber es kommt immer auch da wieder drauf an, was man draus macht. Wir begegnen dem Ganzen mit Humor. Humor ist eine Waffe und die wissen wir einzusetzen.
Um jedes Stück Plastik aus dem Rhein zu fischen, damit es nicht irgendwann im Ozean landet.
Genau.
Ich muss jetzt mal zugeben, gut, wenn bei mir in der Straße Müll rumliegt, dann hebe ich den auch schon mal auf und stecke ihn dann in den nächsten Mülleimer. Aber das mache ich jetzt nicht in der ganzen Stadt Berlin. Das mache ich nicht an der Spree. Unser Gast, der Schauspieler Christian Stock, der macht das aber eben nicht nur vor seiner Haustür, sondern der reinigt auch den Rhein und die Rheinufer. Herr Stock, damit das nicht im Ozean landet, das ist mir schon klar, das habe ich jetzt verstanden. Aber warum, Herr Stock, fühlen Sie sich zuständig dafür?
Ja, ganz einfach, weil es kein anderer macht. Mhm. Wir haben natürlich unsere Abfallwirtschaftsbetriebe, die sind aber nur für bestimmte Bereiche zuständig. Und ja, in den Grauzonen, wo sich die Zuständigkeiten zugeschoben werden, da ist halt niemand. Und das war der Grund, warum ich damals die Krake gegründet habe.
Ja, aber also da ist halt niemand, aber Sie sind dann irgendwann da. Also so eine Aufgabe ohne Auftrag anzunehmen, dem will ich so ein bisschen nachspüren. Also wo kommt dieses Gefühl her? Sie können ja sagen, mein Nachbar ist genauso zuständig.
Mhm. Ja, im Grunde, ja, ist auch so. Im Grunde haben wir alle als Menschen die Verantwortung, denn es ist unser Müll, den wir produzieren.
Aber Sie übernehmen sie.
Ja, eben, weil es kein anderer macht. Ne? Mhm. Jeder sagt, ja, ist ja nicht mein Müll. Aber ich finde, es ist nicht die Lösung, den Müll einfach liegen zu lassen. Ich denke da ein bisschen weiter. Das ist purer Idealismus. Ich möchte nicht, dass von unserem Müll Wildtiere sterben. Mhm.
Sind Sie so erzogen worden, auch so ein bisschen so dieses Verantwortung übernehmen? Also ich sag mal, 1982 in Fulda geboren, aufgewachsen, so in so einem ökobewussten Haushalt vielleicht oder engagierte Eltern?
Och, die hören auch gerade zu. Liebe Grüße, Mama, Papa, hallo.
Ihr habt ihn gut erzogen.
Das möchte ich so unterschreiben. Ich würde aber nicht sagen, dass ich jetzt in einem extremen Öko-Haushalt oder so aufgewachsen bin. Ganz normal, ganz normale Verhältnisse, jetzt nicht reich oder so, aber es war immer der emotionale Rückhalt da und ich würde jetzt auch nicht sagen extrem anti-autoritär, aber ich konnte im Grunde schon immer tun, was ich wollte. Ich durfte mich ausprobieren und ja, mein Vater hat gesagt, Sohn, mach, was du willst, Hauptsache du endest nicht so wie ich in der Fabrik.
Ah, tatsächlich?
Hat er gesagt oder sinngemäß. Und dann kam halt der Berufswunsch, Schauspieler zu werden und er so, na gut, dann probier's aus, wenn's klappt, wunderbar, wenn du auf die Fresse fliegst, hast du was daraus gelernt.
Ah, tatsächlich. Ja. Wie kam denn dieser Berufs-Schauspieler schon immer irgendwie so?
Nee. Ich habe das zwar schon immer gemacht, schon im Kindergarten hat es im Grunde schon angefangen, dann Krippenspiel, Grundschule, Gymnasium, da habe ich dann immer in den Theatergruppen auch die Hauptrollen gespielt. Aber dass ich das mal beruflich machen würde.
Ich wollte gerade sagen, das haben ja viele von uns, ne? Also so
ja.
Theater,
genau,
Schule oder
ja
so.
Genau, der klassische Werdegang eigentlich, also auch nichts Besonderes. Aber dann beruflich, in der Oberstufe, fragt man sich natürlich, was machst du denn jetzt nach dem Abi? Studieren kam für mich eigentlich auch nie in Frage, weil alles viel zu theoretisch. Ich bin ein Mensch, der anpackt, der praktisch was machen muss. Und so habe ich dann überlegt, was kannst du? Ja, wo siehst du dich vielleicht in 40, 60 Jahren noch, ne, einen Beruf, den du ausüben möchtest? Und ich konnte eigentlich immer ganz gut Leute unterhalten oder im Zweifel sogar zum Lachen bringen. Dann habe ich halt Infomaterial von sämtlichen deutschsprachigen Schauspielschulen angefordert und bin zu exakt zwei Vorsprechen gegangen. Das eine war in Regensburg an der Schauspielschule, da kam ich unter die letzten 7 von 400. Mhm. Das war nicht schlecht, die hätten mich auch genommen. Ich habe es dann aber in Köln versucht und ja, da hat eine Schule völlig neu gegründet, die damals nur auf Film und Fernsehen ausgebildet hat.
Ist das ein Vorteil?
Will ich pauschal nicht sagen. Das war damals was Neues und eher ein Nachteil, denn das gab es halt so noch nicht. Bisher, also die bisherigen Schauspielschulen haben halt klassisch Theater, Körper, Stimme und so weiter. Und das war die erste und damals noch einzige Film-Schauspielschule, die sich
Film mit dem Medium School in Köln. Ne?
Mhm. Richtig, da haben wir sehr, sehr praxisorientiert gearbeitet, Szenen gespielt, hinterher auch analysiert auf dem Bildschirm. Das war sehr gut. Da konnte ich immer sehen, was ich mit meinen Augenbrauen eigentlich mache. Ach du lieber Gott. Und so konnte ich das dann...
Und haben Sie das in den Griff gekriegt?
Ja, ich habe es reduziert, weil es ist echt schlimm, wenn man das auf großer Kinoleinwand sieht und die Augenbrauen gehen 2 Meter hoch. Hui!
Also Sie haben empfunden, ich lerne was. Konnten sich aber auch entwickeln? Also so, ich meine, die Freiheiten, die man... Ja?
Richtig. An staatlichen Schauspielschulen ist es oft so, man wird als junger Mensch gebrochen, um dann wieder aufgebaut zu werden. Da kommen
Sie
gute
so von
Sachen.
Kollegen.
Genau, das hört man und das ist halt auch gang und gäbe so. Da können gute Dinge bei rauskommen, aber diesen Prozess des Gebrochenwerdens, den habe ich in meiner Schauspielschule nicht gehabt. Wir hatten einen sehr, sehr starken Klassenzusammenhalt, das war wunderbar. Wir waren so die Rockstars und in der Schauspielschule. Wir wurden von der Schulleitung nicht wirklich gemocht zu Beginn. Das war lustig, also ein bisschen rebellisch auch. Aber das hat uns auch, wir hatten ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und jeder hat sich so unabhängig von den anderen weiterentwickelt. Das war wunderbar zu sehen.
Aber das finde ich interessant, wenn Sie so sagen, wir waren eigentlich eine gute Gruppe, weil genau diese Gruppe, diese Mitschüler und Mitschülerinnen sind ja eigentlich Ihre Konkurrentinnen und Konkurrenten.
Ja, ich habe diesen Konkurrenzgedanken überhaupt nicht. Also das ist in der Branche leider sehr verwurzelt, dass es dieses Hauen und Stechen und diese Ellbogengesellschaft gibt, gerade Konkurrenzdruck unter Schauspielern und innen, ganz, ganz schlimm. Aber ich finde, das bringt nichts.
Was ist denn eigentlich wichtig, was so eine Schauspielschule für den Alltag von Schauspielerinnen und Schauspielern, weil der ist ja nun echt hart. Kann man darauf vorbereiten?
Oh, ja. Es ist ein Handwerk, was man erlernt. Ich gehe in die Schule oder in den Ausbildungsbetrieb, um mein Handwerk zu erlernen. Und so haben wir natürlich auch unser Handwerkszeug an die Hand bekommen. Und man kann auf gewisse Situationen dann angemessen reagieren.
Als Spielender oder Spielende. Aber man muss sich ja zum Beispiel auch verkaufen.
Das ist auch wichtig. Marketing wird kaum in einer Schule beigebracht. Wir hatten da so einen zweiwöchigen Workshop, das hat sehr, sehr viel geholfen. Da wird einem gezeigt, wie man sich am besten selbst präsentiert. Showreel, damals war es noch ein Demoband. Oder Fotos, Webseite, Internetauftritt in bestimmten Portalen und so. Das ist ganz wichtig, dass das immer aktuell gehalten wird. Da wird mir meine Agentin jetzt wieder aufs Dach steigen, denn ich bin da auch nicht der König drin. Ich muss jetzt endlich mal nach 3 Jahren neue Fotos machen.
Ich glaube, Sie schreiben da auch, ich bin seit 13 Jahren, habe ich ja vorhin vorgelesen, das ist jetzt auch schon länger.
Ne? Ja, ich könnte also auch mal wieder die Homepage aktualisieren, das sind 18 Jahre mittlerweile.
Oh Gott, oh Gott. Sie haben aber trotzdem, also hat das ja Erfolg gehabt, direkt nach der Schule haben Sie ein Engagement für einen Kinofilm gehabt, ein Horrorfilm.
Oh Gott. Ich bin live im Radio und rede über dieses Projekt.
Hat Sie das Genre so gereizt?
Nein. Horrorfilm? Also Horrorfilm ist natürlich auch ein Markt, der seine Fanbase hat. Völlig zu Recht auch. Aber ja, heute würde ich es als Jugendsünde abstempeln. Aber damals war es natürlich eine Mordskartoffel. Ne? Ich kam aus der Schauspielschule und zack, direkt Hauptrolle Kinofilm. Der lief dann auch 6 Wochen in der UCI-Kinokette und ja, mit mäßigen Einspielzahlen leider.
Gut, wir haben jetzt nochmal daran erinnert.
Danke dafür.
Schauspieler Christian Stock. Wahrscheinlich trotzdem auch alle schon gesehen, wenn auch vielleicht nicht in diesem Horrorfilm. Er ist nämlich ein sehr gut gebuchter Typ für Werbeclips auch. Der Schauspieler Christian Stock hat also mit Horror begonnen, seine Karriere. Aber Herr Stock, eigentlich ist Ihr Fach ja Comedy. Zum Beispiel in der SWR-Show Comedy vom Rhein sind Sie zu sehen. Oder Sie haben mit Bastian Pastewka gedreht. Sie waren in der Daily Soap Unter uns zu sehen. Ist es einfach, lustig zu sein?
Nein, das ist eine hohe Kunst. Das wird viel zu oft unterschätzt.
Was ist das Wichtigste?
Timing, das ist, glaube ich, das Wichtigste, ja.
Timing bedeutet?
Ja, dass man einen Gag nicht einfach nur rausposaunt, sondern zu einem gewissen Zeitpunkt, ne, mit Pausen dazwischen, das spielen viele Faktoren eine Rolle.
Und wie bereitet man das vor? Weil oft denkt man ja in diesen Shows, das ist alles live und...
Ja. Nein, das ist schon sehr akribische Arbeit. Ich orientiere mich da auch an die Großen, zum Beispiel Heinz Erhardt oder so, der war privat ein bierernster Mensch. Ansonsten aber der größte Humorist, den Deutschland jemals hatte, und der hat extrem viel an seinen Gedichten gearbeitet oder auch an seinen Filmen. Und auch wenn man über den Teich geht, Jim Carrey und sowas, das passiert nicht alles durch Zufall. Das ist alles von langer Hand geplant. Und so bilde ich mir ein, arbeite ich auch. Also ähnlich.
Also viel Vorbereitung.
Ja, genau. Im stillen Kämmerlein. Ne? Ich bin aber auch manchmal auch oft aus dem Bauch raus. Ne? Text lernen zum Beispiel, da bin ich nicht so fleißig, würde ich sagen. Aber ich habe das große Talent, dass ich Texte schnell lernen kann. Deswegen mache ich es meistens erst am Vorabend.
Na gut, dann sitzen Sie vielleicht auch ganz fest drin. Aber Sie haben eben gerade gesagt, also im Privatleben Bier ernst oder sehr ernst. Also Heinz Erhardt, Sie scheinen mir doch aber insgesamt, ich meine, da ist ja vielleicht auch eine Gefahr, oder? Dass man dann sein humoristisches Talent auch ständig irgendwie ausprobieren will an Freundin, Familie.
Fragen Sie mal meine Freundin.
Kann auch nerven. Also würden Sie das selbstkritisch so sehen?
Ja,
oder?
Sicher, natürlich. Da hat sie auch vollkommen recht, wenn sie sagt, dass ich nerve und gewisse Sachen immer wieder bringe. Ich sehe es als Running Gag, für sie ist es einfach nur noch, oh, hör auf mit der Scheiße.
Sie sind auch Theaterschauspieler, obwohl Sie ja für Film und Fernsehen ausgebildet sind, sind seit 12 Jahren oder vielleicht sind das jetzt auch schon mehr. Ihre Webseite, sagen wir hier nochmal, muss erneuert bzw. aktualisiert werden. Also Sie sind Ensemblemitglied beim Niederrhein-Theater.
Genau.
Da ist ja, wie ich gelesen habe, schon der Ort sehenswert. Beschreiben Sie mal.
Das ist ganz schön. Das ist in Brücken am Niederrhein, nahe der holländischen Grenze, in der Nähe von Mönchengladbach. Und Brücken ist ein sehr, sehr kleiner Ort, hat aber eine wunderschöne Burgruine. Und im Sommer sind dann immer Sommerfestspiele. Genau, da spielen wir Open Air mit einem Podest vor der Ruine im Innenhof dieser Burg. Das ist wunderschön.
Ja.
Hat auch sein Publikum, die kommen dann immer wieder und freuen sich. Es gibt Leute, die gucken sich wirklich jede Produktion des Niederrhein-Theaters an. Und in vielen davon bin ich dabei.
Und oft sind es auch Kindertheaterstücke. Ja. Ne? Wie ist denn also Arbeit für Kinder? Was macht die aus?
Ganz großartig. Ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten. Ich war jetzt jahrzehntelang ohne Kind, jetzt ist es dieses Jahr passiert. Jeder hat zu mir gesagt, du wirst mal ein toller Vater. Also ich kann wirklich gut mit Kindern. Und auf der Bühne mit Kindern zu interagieren, das ist wunderbar. Weil Kinder sind auch das ehrlichste Publikum, was man haben kann. Mhm. Wenn die keinen Bock haben, dann zeigen sie es auch.
Mhm.
In der Regel zeigen sie es bei mir nicht, weil sie Bock haben. Aber die gehen natürlich auch mit. Wenn jetzt zum Beispiel der Räuber Hotzenplotz auf die Bühne kommt, dann ist das Geschrei natürlich groß. Ne? Das ist wunderbar.
Also es macht auch richtig Spaß dann selber. Ja. Ich kann Ihnen aber sagen, also der auf Ihnen gerade geborene Nachwuchs ist dann doch noch ein bisschen kritischer mit dem. Gut, aber nur darauf als Vorbereitung.
Okay.
Es hat ja gerade im Juni jetzt eine Tariferhöhung für Theaterschauspieler gegeben an öffentlichen Bühnen. Die Theater stöhnen natürlich drüber. Haben Sie eigentlich was von so einer Erhöhung?
Mich betrifft es direkt nicht. Ich bin auch im BFFS, ne? Ich bin natürlich auch gewerkschaftlich organisiert, aber die wenigsten Entscheidungen betreffen mich akut. Wobei ich auch nicht rumjammern möchte, denn mir geht es ganz okay. Ich habe mein Auskommen, ich kann von meinem Beruf leben. Das kann, weiß Gott, nicht jeder Schauspieler behaupten, leider. Und alles, was bei diesen Tarifverhandlungen herausgekommen ist, ist erstmal gut.
Bis auf, dass die Theater es vielleicht nicht zahlen können.
Ja, gut, das ist dann das Nächste. Also die staatlichen Bühnen werden natürlich gefördert, die privaten Bühnen eher nicht. Ja.
Sie müssen immer Verhandler in eigener Sache sein, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und Sie haben eine Agentur.
Das ist ganz wichtig. Also jeder ernstzunehmende Schauspieler sollte in einer Agentur sein. Meistens sind es Agentinnen, die dann einen vertreten. Ich bin zum Beispiel viel zu gutmütig bei Gagenverhandlungen, das kann ich nicht. Und dann habe ich meine Agentin, das ist ein harter Hund. Das muss aber auch so sein. Die setzt dann vielleicht nochmal ein bisschen höher an, weil sie natürlich auch ihre Provision bekommt, völlig zu Recht. Die lässt sich nicht so leicht erweichen wie ich.
Sie haben jetzt gerade gesagt, nicht jeder kann davon leben. Also wenn man so mal sich die Situation von Schauspielern anguckt, also wenn man jetzt nicht gerade Jan-Josef Liefers oder Daniel Brühl ist oder so, hartes Geschäft.
Ganz genau. Ja, genau wie Sie es gesagt haben, es sind eigentlich immer die 20, 30 selben Nasen, die man im Kino oder im Fernsehen sieht, wegen denen die Leute auch ins Kino gehen. Ne? Und die Produktion, die wollen natürlich auf Nummer sicher gehen und besetzen lieber einen Moritz Bleibtreu, weil sie wissen, der hat seine Fangemeinschaft, die gehen ins Kino. Wenn jetzt ein Christian Stock da oben in den Credits steht, wer? Wer nochmal? Ne? Schwierig.
Sie haben vorhin von Castings geredet, die Sie natürlich, das ist ja nun wirklich das allerüblichste Geschäft. Früher haben Sie irgendwie Demobänder und so weiter. Ich habe gelesen irgendwo oder gehört, dass das inzwischen online passiert.
Genau.
Und da muss man dann also vor sich selber hin spielen. Wo kriegen Sie die Power, die Atmo her? Also
ich habe mir in unserer Wohnung ein kleines Studio eingerichtet. Da bin ich einfach vor einer weißen Leinwand, neutraler Hintergrund. Dann habe ich ein Stativ, wo ich die Kamera aufstelle, zwei Softboxes, also zwei Scheinwerfer. Und dann kann ich diese E-Castings selber drehen. Ich mag das nicht besonders gerne, ich kann es aber ganz gut.
Wenn man immer so ganz alleine ist, ne? So
ohne genau, das kann ich, da brauche ich aber auch niemanden. Natürlich mache ich lieber Live-Castings. Ich gehe lieber ins Castingstudio und lasse mir von der Casting-Agentin sagen, was ich zu tun habe. Ich arbeite weisungsgebunden, sehr gerne. Aber wenn es verlangt wird, dann kann ich ein E-Casting auch alleine von zu Hause aus machen.
Wo wir gerade darüber gesprochen haben, also Sie können von Ihrem von Ihrer Schauspielerei leben und zwar auch deshalb, weil Sie auch Werbung machen.
Ja.
Also das ist ja auch nichts Ehrenrühriges, aber deswegen habe ich mich so gewundert, dass ich bei Ihnen auf der Seite lese, eben ich bin Gesichtsverleiher, ich bin ein sprechendes Requisit. Was ist das? Understatement oder ist das zynisch oder doch verzagt?
Zynisch ist zu hart, würde ich sagen, aber Understatement, ja, das kann ich schon, das kann ich. Vielleicht mag es hart klingen, es ist aber eher witzig gemeint. Es gibt natürlich einige Schauspieler, ich möchte gar keine Namen nennen, die sind über den Status des sprechenden Requisites niemals hinausgekommen. Das ist gefährlich manchmal. Und dann gibt es wiederum Schauspieler, die sich viel zu wichtig und viel zu ernst nehmen. Das möchte ich auf gar keinen Fall sein. Unser Beruf ist wichtig, ja, aber es ist nicht das Wichtigste der Welt. Man darf sich nicht wichtiger nehmen als irgendwelche anderen Menschen.
Wenn ich jetzt mal noch mal so eine Schleife nach vorne mache. So, jetzt haben Sie Werbeaufträge, wo Sie die Leute ja zum Konsum animieren.
Ja.
Kommen Sie da nicht mal in Erklärungsnöte,
natürlich,
weil Sie ja gleichzeitig als Umweltaktivist sagen,
absolut,
überlegt euch mal, was ihr konsumiert.
Ja, ja, das
und?
Ist völlig klar.
Wie lösen
ich habe auch
das
schon,
auf?
Wenn man auf meiner Homepage guckt, dann kann man sehen, für was ich schon alles Werbung gemacht habe. Es sind über 160 Unternehmen dabei. Da sind auch Verbrecher dabei, sage ich jetzt mal, auch hier ohne Namen zu nennen.
Mhm.
Ja, klar, ich muss mir natürlich am Ende des Tages immer noch in den Spiegel ins Gesicht blicken können. Aber andererseits muss ich auch meine Miete zahlen und habe eine Familie zu ernähren. Und ich bilde mir ein, ich mache aus dem Geld noch was Gutes. Ich investiere es jetzt nicht in Koks und Nutten, wie es oft in der Branche passiert, sondern ich eben gönne mir dann die Freiheit, mal eben eine Müllsammelinitiative zu gründen oder sowas.
Also so, Sie versuchen das dann schon so eine Art Balance, also für sich.
Richtig.
Prima.
Es gibt natürlich Unternehmen, für die ich in keinster Weise mein Gesicht zeigen würde, ne? Wenn wir jetzt politisch wären oder sowas. Ich bin kein Mensch der Extreme, extrem rechts oder extrem links. Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Ich würde niemals für die Blauen Werbung, Wahlwerbung machen oder sowas. Das ist eigentlich selbstverständlich.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch.
Und da sind wir heute im Gespräch mit dem Schauspieler Christian Stock. Der engagiert sich als Umweltaktivist und führt regelmäßig Entmüllungsaktionen in Köln durch. Darüber haben wir schon gesprochen. Für sein Engagement mit Krake ist er auch schon ausgezeichnet worden. Und Herr Stock, das ist aber nicht mal das Einzige, für das Sie sich einsetzen. Sie haben vor einigen Jahren eine Doku, einen Dokumentarfilm über Leprakranke in Nepal gemacht. Sie waren da Regisseur und Sie waren auch Produzent. Wie kam dieses Projekt denn in Ihr Leben?
Regisseur war ich nicht. Das war mein Kollege Hartmut, der auch die Filmproduktion innehat. Und ja, mit vier Leuten sind wir damals nach Nepal geflogen. Hartmut ist seines Zeichens Mediengestalter, Bild und Ton, Kameramann und so weiter. Und der war für einen Kundenauftrag schon mal in Nepal und hat ein paar Bilder geschossen und gesehen, hoppla, es gibt ja noch Lepra. So kam er dann zu mir und hat überlegt, aus dem Thema müssen wir was machen. Christian, hättest du nicht Bock, mit mir einen Film zu produzieren? Und ich so, was? Film produzieren? Ich bin verdammter Schauspieler, ich bin kein Produzent. Worum geht's? Ja, Lepra. Was? In Nepal. Was? Es passt ja mal in so vielerlei Hinsicht nicht zu mir. Mach ich. So.
Ach, tatsächlich, das war so ein Gedanke?
Genau, einfach mal was Neues erfahren und wo mich niemand drin sieht, ne, weil alle sehen mich als den lustigen Werbefuzzi und sowas.
Ja.
Bin ich auch, klar. Aber zack, mit so einer 70-minütigen Doku über Lepra, da hat keiner mitgerechnet.
Aber und vor allem, weil man ja immer denkt, die Leute, die sich da engagieren, haben da vielleicht auch insgesamt so ihr Herzblut drin und so weiter und so fort. Und sie geben jetzt einfach so zu, ich bin da auch mal einfach so reingestolpert.
Ich bin da reingerutscht, sowas passiert. Die besten Sachen passieren ungeplant.
Jetzt klären Sie uns mal auf, wie virulent ist Lepra denn?
Ja, es ist noch ein ziemlich akutes Problem, weltweit sogar. Und es ist eine Krankheit der Armen, das muss man ganz klar sagen. Also Lepra ist, weiß Gott, nicht ausgerottet. Viele kennen es halt noch aus dem Mittelalter, ne? Und dann ab in die Isolation, in Lepra-Dörfer mit Mauern drumherum. Die gibt es tatsächlich noch. Ich habe es ja gesehen in Nepal. Gibt es aber auch noch in Indien, Brasilien und so weiter. Es ist ein akutes Problem. Es ist aber ohne Probleme behandelbar. Ja, kostet auch nicht so viel Geld, aber ist halt in der Prioritätenliste nicht ganz so weit oben.
Sie haben in dem Film mehrere Hilfsprojekte besucht. Was für Menschen helfen da eigentlich? Also die müssen ja diese Vorurteile, die immer noch virulent sind. Sie sagen, diese Dörfer, diese abgeschotteten Dörfer gibt es ja auch immer noch.
Ja.
Welche Menschen setzen sich darüber hinweg und sagen, nee, das ist auch unser Thema, wir helfen?
Das sind in erster Linie aufgeklärte Menschen, die jetzt nicht also in Nepal gibt es Hinduismus, Buddhismus, das sind so die beiden führenden Religionen. Und Lepra ist sehr, sehr häufig stigmatisiert. Das kommt dann daher, dass viele halt noch diesen Irrglauben vertreten, es sei eine Bestrafung für ein vorheriges Leben.
Mhm.
Wenn die Eltern oder die Großeltern irgendwo Mist gebaut haben, dann muss ich es jetzt ausbaden, Lepra selber schuld. Das ist natürlich großer Quatsch. Aber diese Interviews haben wir live geführt. In einer heiligen Hindu-Stätte und so, das war sehr interessant. Die Leute, die sich um die Leprakranken kümmern, das sind diejenigen, die diesen Irrglauben nicht vertreten. Das ist auch meistens in den Städten Kathmandu, Pokhara, da gibt es auch Leprakrankenhäuser, wo man sich behandeln lassen kann. Da funktioniert das. Im Himalaya, in irgendwelchen Bergdörfern ist es eher schwierig.
Was mich besonders beeindruckt hat an dem Film, der heißt ja auch Losing Touch.
Ja.
Also weil man eben auch nicht mehr berührt wird. Das sind ja auch die Unberührbaren.
Ja. Ich war den Kontakt zur Gesellschaft verliert.
Genau. Und ich war besonders beeindruckt, als ich so gesehen habe, diejenigen, die helfen. Da gibt es so mehrere Szenen, wo dann diese verstümmelten Hände oder Füße oder Arme massiert werden auf so eine liebevolle Art und Weise, also berührt werden. Da werden die Menschen wieder berührt, die ausgestoßen worden sind, auch von ihren eigenen Familien.
Das ist ganz wichtig. Das brauchen die Menschen dort. Lepra ist das sind die Unberührbaren, so heißt es auch. Und als ich zum Beispiel in dieser einen Einrichtung war, wo halt ältere Menschen, es war wie so ein Seniorenheim, mit Leprakranken. Die hatten halt teilweise Lepra im Endstadium, die waren dann auch erblindet zum Teil, keine Gliedmaßen mehr, Nase eingefallen, die typischen Symptome. Und normalerweise begrüßt man sich in Nepal mit Namaste. Man faltet die Hände und verbeugt sich dann so voreinander. Und ich habe denen einfach mal das westeuropäische Handshake beigebracht und habe denen dann die verstümmelten Hände geschüttelt. Und da waren die ganz erstaunt und was macht der Mann da? Das war aber schön. Und dann kam ich halt öfter über Wochen dann in diese Einrichtung und die wussten immer, da kommt wieder der Europäer, jetzt dürfen wir wieder Hände schütteln, das ist lustig.
Was haben Sie mitgenommen? Also so, weil Sie ja gesagt haben, Sie sind da irgendwie so, ach, ich will mal was erleben, reingegangen.
Das klingt jetzt pathetisch, aber ich würde schon sagen, dass dieser Film und diese Dreharbeiten mein Leben verändert haben. Ich war schon immer ein ziemlich genügsamer Mensch, aber das hat das Ganze nochmal verschärft. Ich bin auf jeden Fall mit einem ganz anderen Bewusstsein wieder nach Deutschland zurückgekommen. Ich habe eine unfassbare Gastfreundschaft in Nepal erfahren und ich wurde von den Ärmsten der Armen bekocht. Die waren ganz froh, dass sie mir was zu essen geben konnten. Das ist im Grunde auch pervers, aber es ist unhöflich, wenn man es nicht annimmt. Und das war ganz wunderbar. Und diese Genügsamkeit und dieses nicht selbstverständlich nehmen, habe ich dann mit nach Deutschland genommen und gesehen, wir haben hier überhaupt keine Probleme. Es heißt zwar überall, uns geht so schlecht in Deutschland und die Flüchtlinge und die Arbeitslosen. Das ist Quatsch. Wir haben minimale Probleme verglichen mit der globalen Geschichte, zum Beispiel in Nepal. Man kann sowas auch nur sagen, wenn man mal über den Tellerrand hinausgeblickt hat.
Sie haben diesen Film ja über Crowdfunding finanziert damals, Sie und Ihr Freund. Konnten Sie denn weiterhin helfen? Also sind Sie da noch in Kontakt?
Ja.
Ging das irgendwie weiter, dieses Projekt?
Natürlich, wir sind nach wie vor in Kontakt. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir mit dem Verkauf der DVDs und Blu-rays Gewinne erzielen konnten. Wir haben gerade mal unsere Unkosten gedeckt. Es gibt allerdings noch, ich glaube, 2000 DVDs. Niemand kauft mehr DVDs, ist ja klar. Aber es gibt noch welche, falls jemand Interesse bekundet.
In Touch. Sie haben irgendwann auch Kontakt zu Reinhard Messner gehabt. Konnte man das irgendwie ausweiten? Also konnte man den Leuten dann über den Film hinaus, über die Bekanntmachung quasi helfen?
Über Reinhard Messner jetzt nicht. Wir haben uns im Vorfeld zu den Dreharbeiten in Südtirol in einem seiner Museen getroffen. Ganz, ganz tolle Person. Also ich durfte eine Stunde auch ein Interview mit ihm führen. Ich war ehrfürchtig ohne Ende. Es war super. Und der hat uns halt auch ein bisschen was erzählt über Lepra und Nepal, Kathmandu und so weiter. So konnten wir ein bisschen besser vorbereitet dahin gehen. Aber letztendlich ist dieses Interview noch nicht mal im Film gelandet.
Ja, genau. Da habe ich es nämlich dann auch nicht gesehen. Was ich gesehen habe, war, dass Sie bei rituellen Bestattungen dabei waren, dass Sie bei Amputation dabei waren. Konnten Sie immer die Würde der Menschen wahren oder war das manchmal auch eine ganz schöne Gratwanderung?
Nein, also die Würde, die konnten wir schon immer wahren, möchte ich behaupten. Diese rituelle Totenverbrennung war es, die ist auch nur Menschen der höheren Kasten vorbehalten. Also die werden schon sehr, sehr würdig bestattet und das ist da, man kann dem Ganzen beiwohnen. Man darf da auch als Tourist einfach zugucken. Das ist völlig normal dort. Und die Amputation, von der Sie gesprochen haben, da waren wir sehr stolz darauf, dass wir das machen durften. Wir haben in einem Lepra-Krankenhaus gedreht. Ich habe ein Interview mit dem Klinikleiter geführt und der sagte dann, hier habt ihr Zeit, in einer Stunde haben wir eine Amputation. Ne? Junge Inderin, da muss der Unterschenkel amputiert werden, geht einfach mit rein in den OP. In Deutschland, undenkbar. Für uns wunderbare Aufnahmen für den Film.
Und für die Frau?
Wir haben das natürlich vorher gefragt, ob wir das dürfen. Sie hatte da keinerlei Einwände, hat gesagt, alles klar, mach das. Wichtig ist, dass die Krankheit beleuchtet wird. Und Amputationen, die gehören halt ganz normal mit dazu zum Krankheitsverlauf.
Ja. Sind Sie noch in Kontakt mit den Leuten?
Ja, ich habe noch Kontakt über Facebook zum Beispiel zu meinem Bergführer, mit dem ich damals 4 Tage im Himalaya unterwegs war, nur er und ich, das war sehr schön. Der fragt auch immer, hey Christian, when do you come to Nepal again? Ist jetzt halt schwierig mit Baby.
Christian Stock über ein ganz anderes Projekt in seinem Leben, über einen Film über Leprakranke, Losing Touch. Umweltaktivismus. Unser Gespräch mit dem Schauspieler und Umweltaktivisten geht ja langsam zu Ende, aber wir wollen nochmal auf die Aktionen zu sprechen kommen, weil morgen räumen Sie wieder auf. Sagen Sie nochmal, wo trifft sich die Krake?
Morgen treffen wir uns um 13 Uhr in Köln, rechtsrheinisch unter der Südbrücke an den Pollerwiesen.
Und was wird da so auf Sie warten?
Im Zweifel Müll. Das ist eine große Wiese, da gehen die Leute bei schönem Wetter gerne hin und grillen und wahrscheinlich werden wir da so einige Einweggrills finden und so Sachen.
Um die Leute zu animieren zum Müll sammeln, gehen sie nicht nur über Facebook, sondern beispielsweise auch in Schulen und so, halten Vorträge. Wer bucht sie? Wer will da was wissen?
Ach, das ist alles möglich. Von der Kita bis zur Berufsschule ist da alles dabei und auch sehr gerne Firmen. Gestern zum Beispiel war ich mit einer großen Staubsaugerfirma unterwegs. Aha. Da habe ich erst einen Vortrag gehalten und Und dann sind wir da völlig motiviert mit 20 Leuten Müll sammeln gegangen. Das war schön.
Und haben Sie den Eindruck, dass das dann auch irgendwie ein bisschen hängen bleibt?
Absolut. Also so absolut. Also in den Firmen zum Beispiel, da sind immer Raucher dabei. Ich möchte niemandem das Rauchen verbieten. Ihr seid alle groß, ihr wisst, was ihr tut oder nicht. Aber ich zeige da zum Beispiel ein Video, wo ein Experiment gezeigt wird mit kleinen Regenbogenforellen im Aquarium mit einer Plörre von Kippenstummeln und 50% der Fische sterben dann bei der Zugabe dieser Plörre. Und das wirkt, das bleibt hängen und da überlegen sich einige Raucher und innen, ihre Kippe in Zukunft nicht mehr wegzuschnipsen. So. Dann verteilen wir natürlich noch Taschenaschenbecher. Ne? Wir möchten ja auch konstruktive Lösungsansätze bieten.
Taschenaschenbecher, Nachdenken und das Ganze kann man bei Musik machen. Sie haben nämlich eine Playlist in Sachen Müll. Gibt es so viele Lieder mit Müll?
Ja, es gibt mehr als man denkt. Also es fängt an bei Alligator, Lass liegen, das ist quasi die Hymne. Ne? Das ist so das, ja, was gesellschaftlich viel zu oft passiert. KIZ, Hurra, die Welt geht unter. Ne? Alles ein bisschen den Weltuntergang ein wenig humoristisch betrachten. Der Earth Song von Michael Jackson zum Beispiel. Oder R.E.M., It's the end of the world as we know it. So Sachen. Ne? Da, es gibt mehr Lieder über Umweltaktivismus, als man glaubt.
Und diese Liste auf den Ohren kann man dann vielleicht noch viel besser Müll sammeln. An den Schauspieler und Müllsammler Christian Stock ein herzliches Dankeschön.
Ich habe zu danken.
Nicht nur für das Gespräch, sondern auch für Ihre Aktion.
Ja, ich würde es wieder tun.
Sie werden es wieder tun, morgen ja. Zum Beispiel. Viel Spaß dabei.
Dankeschön.
Und alle anderen dürfen natürlich auch Müll sammeln. Hier sei dazu öffentlich aufgerufen.